sagt 1916, also vor 100 Jahren, man soll das dreimal beten. Und ich habe entdeckt, dass die Verfluchungen, die Verwünschungen und die Festlegungen der Gegenseite auch dreimal gebetet werden. Also wenn wir verflucht werden, dann auch dreimal. Deswegen ist es gut, wenn wir dreimal beten. Mein Gott, ich glaube an dich, ich bete dich an, ich hoffe auf dich, ich liebe dich. Ich bitte dich um Verzeihung für jene, die nicht an dich glauben, die dich nicht anbeten, die nicht auf dich hoffen und die dich nicht lieben. Mein Gott, ich glaube an dich, ich bete dich an, ich hoffe auf dich, liebe. Ich bitte dich um Verzeihung für jene, die nicht an dich glauben, die nicht auf dich hoffen und dich nicht lieben. Allerheiligste Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, ich bete dich in tiefster Demut an und opfere dir auf den kostbaren Leib, das Blut, die Seele und die Gottheit unseres Herrn Jesus Christus, der in allen Tabernakeln der Erde gegenwärtig ist, zur Sühne für alle Gotteslästerungen, Sakrilegien und Gleichgültigkeiten, durch die er selbst beleidigt wird. Durch die unendlichen Verdienste seines heiligsten Herzens und des unbefleckten Herzens Mariens bitte ich dich um die Bekehrung der armen Sünder. Dieses Sühnegebet ist natürlich, wie wir gestern geklärt haben, auch am Abend, zu verstehen als Wiedergutmachung, aber auch als Werk der Übergebühr. Das Fehlende, das Mangelnde, das Loch, das Defizit wird ausgeglichen und noch überboten. Es ist also nicht nur ein Ausgleich, sondern ein Werk der Übergebühr. Allerheiligste Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, ich bete dich in tiefster Demut an und opfere dir auf den kostbaren Leib, das Blut, die Seele und die Gottheit unseres Herrn Jesus Christus, der in allen Tabernakeln der Erde gegenwärtig ist, zur Sühne für alle Gotteslästerungen, Sakrilegien und Gleichgültigkeiten, durch die er selbst beleidigt wird. Durch die unendlichen Verdienste seines heiligsten Herzens und das unbefleckte Herz Mariens bitte ich dich um die Bekehrung der armen Sünder. Ave, Ave. Der Engel hatte vor 100 Jahren in der linken Hand einen Kelch, über welchem eine Hostie schwebte, von der einige Tropfen Blut in den Kelch flossen. Auch in unserer Zeit gibt es das. Der Priester hebt die Hostie und auf einmal beginnt sie zu bluten. Sogar im Burgenland ist dieses Phänomen aufgetreten. Der Engel ließ Kelch und Hostie in der Luft schwebend zurück. Er verneigte sich nicht weit von den Kindern entfernt bis zum Boden, wie wir gestern vorgezeigt haben, und wiederholte dann dreimal dieses Gebet: Allerheiligste Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, ich bete dich in tiefster Demut an und opfere dir auf den kostbaren Leib, das Blut, die Seele und die Gottheit unseres Herrn Jesus Christus, der in allen Tabernakeln der Erde gegenwärtig ist, zur Sühne für alle Gotteslästerungen, Sakrilegien und Gleichgültigkeiten, durch die er selbst beleidigt wird. Durch die unendlichen Verdienste seines heiligsten Herzens, des unbefleckten Herzens Mariens, bitte ich dich um die Bekehrung der armen Sünder. Darauf nahm der Engel den Kelch und reichte Lucia die Hostie. Sie war die älteste von den drei Kindern. Während er Jacinta und Francesco, das kostbare Blut zu trinken gab. Interessant, dass die beiden anderen, die Seliggesprochenen, dann das Sühneblut Christi aus dem Kelch getrunken haben. Empfanget den Leib, sprach der Engel, empfanget den Leib und trinkt das Blut Jesu Christi, der durch die undankbaren Menschen schrecklich beleidigt wird. Sühnt ihre Sünden und tröstet euren Gott. Francisco hat das dann immer so verstanden, dass er alles unternommen hat, um nur Jesus zu trösten, seinen Gott zu trösten und die Sünden der Sünder zu sühnen. Das hat dann besonders Jacinta gemacht. Sie war die Sühnende für die Sünder und er war der Tröstende für Jesus. Über die Zeit nach dieser Erscheinung schreibt dann Lucia: Von diesem Augenblick an begannen wir dem Herrn alles aufzuopfern, was uns abtötete, aber ohne zu versuchen, uns spezielle Opfer aufzuerlegen, außer diesem, dass wir ganze Stunden am Boden liegend verbrachten, indem wir das Gebet verrichteten, das der Engel uns gelehrt hatte. Wir blieben lange niedergeworfen auf die Erde, indem wir dieses Gebet des Engels manchmal verrichteten, bis wir vor Müdigkeit fast umfielen. So schreibt Lucia. Bedenken Sie immer, dass das Kinder waren, 8, 10 und 12 Jahre. Der Engel von Fatima vermittelte den Kindern ein tiefes Verständnis für die Heiligkeit und für die Erhabenheit des dreifaltigen Gottes. Er senkte ihnen ein brennendes Verlangen ins Herz, für die verletzte Ehre Gottes Sühne zu tun und zu leisten und für die Bekehrung der Sünder viele Opfer zu bringen. Damit hatte der himmlische Geist die kleinen Seherkinder auf das Kommen der Himmelskönigin Maria vorbereitet. Ave, Ave. Ave, Ave Maria. Liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen dieser Einkehrtage hier in Pinkerfeld, wir bereiten uns auf das Fatima-Jahr vor, denn das heilige Jahr der Barmherzigkeit geht morgen zu Ende. Und ich glaube, dass hier ein nahtloser Übergang zum Fatima-Jahr gegeben ist. Ich werde das morgen noch Ihnen nahe bringen. Aber jetzt schauen wir heute auf die Erscheinungen der Gottesmutter Maria 1917. Also wir schauen jetzt schon auf das Fatima-Jahr. Wir beginnen mit dem 13. Mai. Am 13. Mai im Tal der Iria. Sie kennen dieses Lied, ja? Der 13. Mai 1917, der erste Erscheinungstag. Es war ein Sonntag. 13. Mai 1917, da erschien in der Mittagszeit den drei Hirtenkindern über einer Steineiche, die gibt es heute noch, diese Steineiche, die heilige Jungfrau, ganz in Weiß gekleidet, so wie hier diese Statue, die uns übrigens ein lieber Mitbruder gebracht hat aus Fatima. Ja? Eine ganz in Weiß gekleidete Frau, eben Maria, die heilige Jungfrau. Glänzender als die Sonne wird sie beschrieben von den Kindern. Nach einer kurzen Weile und nach einigen kurzen Worten, mit denen sich die himmlische Dame das Vertrauen der Seherkinder sicherte, umriss Maria bereits ihre ganze Botschaft. Interessant, schon am 13. Mai 1917 hat sie sozusagen eine Gesamteinführung, wir nennen dann das heute eine Katechese, gehalten. Man könnte auch sagen, ein richtiger Religionsunterricht. Maria, die beste Katechetin, die beste Religionslehrerin oder die vollkommenste Pastoralassistentin. Sie sagte damals am 13. Mai 1917, wollt ihr euch Gott schenken, bereit, jedes Opfer zu bringen und jedes Leiden anzunehmen, das er euch schenken wird, als Sühne für die vielen Sünden, durch die er beleidigt wird, und als Bitte für die Bekehrung der Sünder? Also eine Frage, nicht ein Befehl oder eine Anordnung, sondern ein liebevolles Einladen, ein zärtliches Fragen. Interessant, dass es immer um die Hingabe geht, wie wir gestern Abend auch geklärt haben. Seid ihr bereit, Opfer zu bringen? Seid ihr bereit, jedes Leiden anzunehmen, das Gott euch schicken wird, als Sühne für die vielen Sünden? Die erste Frage, wollt ihr euch Gott schenken? Wollt ihr euch Gott hingeben? So wie Jesus sagt, wenn du mein Jünger sein willst, dann verleugne dich selbst, nehme täglich dein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das ist genau diese Interpretation und Ausdeutung der Jesusworte. Und dann haben die Kinder geantwortet, und zwar die Luzia noch dazu, im Namen aller drei, sie war sozusagen die Große, die Sprecherin, ja, das wollen wir. Und dann sagte die Jungfrau, ihr werdet bald viel zu leiden haben, durch die Gnade Gottes wird eure Stärke sein. Doch die Gnade Gottes wird eure Stärke sein. Ich überprüfe immer diese Aussagen nach der Heiligen Schrift. Sie kennen die wunderbaren Worte des heiligen Paulus. Ich vermag alles in dem, der mir Stärke gibt oder Kraft gibt. Ich vermag alles in dem, der mich stärkt, wird es immer übersetzt, genau das ist es. Oder ich vermag alles in dem, der mir Kraft gibt. Und dann sagt Paulus noch, wenn ich schwach bin, bin ich stark, denn dann ist die Kraft Gottes in mir mächtig. Genau das sagt sie auch hier, die Mutter Gottes. Ihr werdet bald viel zu leiden haben, doch die Gnade Gottes wird eure Stärke sein. Bei diesen letzten Worten, so berichtet Lucia, öffnete die Dame ihre gefalteten Hände. Schauen Sie, hier ist sie immer dargestellt mit gefalteten Händen und dann öffnet sie die gefalteten Hände. Das kennen Sie von Rüdi Back, 1830, Catherine Labouré, die wunderbare Medaille, da öffnet die Mutter Gottes ihre Hände. Genau das ist es. Ja, das ist die Darstellung der Mittlerin aller Gnaden. Also auch da ist eine Identität natürlich gegeben. Es ist klar, die Mutter Gottes kann sich selbst nicht untreu werden. Ja? Aber es ist schön, dass beide Gesten verewigt sind sozusagen. Bei diesen letzten Worten öffnete die Dame ihre gefalteten Hände und erteilte uns ein Licht, das wie ein Widerschein aus diesen hervorströmte. Ein Licht, das so hell war, dass es bis in unser Herz drang. Erinnern Sie sich, die Strahlen, die von den Händen bzw. von den Ringen der Gottesmutter ausgehen, Rüdi Back, Catherine Labouré, die berühmten Gnadenstrahlen von Maria, die ausgehen und in das Herz dringen. Und denken Sie auch, wir sind hier sehr in der Nähe von Ungarn, Gott sei Dank, Nachbarland, und da ist die berühmte Erscheinung, die jetzt der Kardinal Erdő von Budapest bestätigt hat, offiziell bestätigt hat. Kennen Sie wahrscheinlich? Ja? Laut. Ja, die Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens. Ja? Flamme der Liebe des unbefleckten Herzens Mariens. Flum abgekürzt. Flamme der Liebe des unbefleckten Herzens Mariens. Ja? Die Liebesflamme wird es dann immer abgekürzt von uns. Diese Liebesflamme ist Christus, das Licht, und diese Liebesflamme ist das Feuer des Heiligen Geistes, und die Seherin in der Nähe von Budapest in Erd sagt, dass es klar ist, dass gerade diese Liebesflamme, dieses Licht des unbefleckten Herzens Mariens, den Satan blendet. Sehr wichtig für unsere Zeit. Also in Fatima sagt sie noch, Lucia erklärt das so, dieses Licht ist bis in unser Herz eingedrungen, bis ins Innerste unserer Seele. Sehr schön, also dieses Eindringen der Gnade in das Herz, in die Seele, wie bei Catherine Laboureux, Rue du Bac 1830 und dann 1917 in Fatima. In diesem Licht, sagt Lucia, sahen wir uns selbst in Gott. Ich meine, man muss sich das einmal so durchdenken, sie ist ja keine große Theologin gewesen, nicht? Aber wunderbar. In diesem Licht sahen wir uns selbst in Gott, sich selbst in Gott sehen, der dieses Licht war, klarer als man sich selbst im besten Spiegel sieht. Wie wird das sein, wenn wir uns einmal selbst sehen, wie wir wirklich sind, im Lichte Gottes? Wir werden demütig, reumütig und mit zerknirschtem und reumütigem und demütigem Herzen zu Boden sinken, so wie die Fatima-Kinder. Und wir werden uns unserer Schwachheit und Armseligkeit bewusst sein. Es wird uns klar sein, dass wir nichts sind, ein ganz kleines Nichts, aber doch vom Ewigkeitslicht Gottes umflutet, bestrahlt, erfüllt, durchflutet, durchströmt und geliebt, angenommen und gewollt. Das ist das Schöne, dass gerade der armselige Sünder ein Liebling Gottes ist, dass der in der Misere sich befindliche Sünder von der Barmherzigkeit Gottes umflossen wird, so wie es eben im Barmherzigkeitsjahr uns geschenkt wurde. Der arme Sünder und die Barmherzigkeit Gottes, die arme Sünderin und Gottes großes Erbarmen. Am 13. Juni ist dann die Mutter Gottes ein zweites Mal erschienen. Interessant ist der 13er und die Zahl 13. Es war ein Monat verflossen, Schauplatz aber und Personen waren dieselben geblieben. Lucia sagt zur himmlischen Dame: Ich möchte euch, sie hat sie per Sie angesprochen, ja, ich möchte euch bitten, uns mit in den Himmel zu nehmen. Ist schön, oder? Wahrscheinlich hätten auch wir den Wunsch gehabt, nimm uns mit in den Himmel. Wenn Sie einmal die Mutter Gottes gesehen haben, dann haben Sie sicher nur den einen Wunsch, bei ihr zu sein, bei ihr zu bleiben und zu ihr in den Himmel zu kommen. Ich möchte euch bitten, uns mit in den Himmel zu nehmen. Und dann sagte sie, ja, Jacinta und Francesco werde ich schon bald holen. Die sind ja sehr rasch dann gestorben. Du aber, Lucia, du musst noch einige Zeit hier unten bleiben. Jesus will sich deiner bedienen, damit die Menschen mich erkennen und mich lieben lernen. Er will auf Erden die Verehrung meines unbefleckten Herzens begründen. Wer sie übt, dem verspreche ich das Heil. Und diese Seelen werden von Gott geliebt sein, wie Blumen, die von mir hingestellt sind, um seinen Thron zu schmücken. Also wenn sie schöne Blumen einmal da sein wollen, verehren sie das unbefleckte Herz Mariens. Dann sollte ich ganz allein hienieden bleiben, sagte die Lucia, sie war ein bisschen traurig, nicht? Weil die beiden schon früh im Himmel sein dürfen und sie muss dann noch lange bleiben. Ganz allein. Und dann sagt Maria, nein, meine Tochter, und leidest du deshalb viel, verliere nicht den Mut. Ich werde dich niemals verlassen. Das ist ganz wichtig in der Botschaft von Fatima. Das Ziel nicht vergessen, den Himmel. den Weg nicht verlassen, immer am Weg bleiben und den Mut nicht verlieren. Das Ziel nicht vergessen, den Weg nicht verlassen und den Mut nicht verlieren. Denn wenn du immer das Ziel vor Augen hast und wenn du den Weg nicht verlässt und wenn du den Mut nicht verlierst, dann geht alles gut. Das sagt sie ihr bei der zweiten Erscheinung. Ich werde dich niemals verlassen. Mein unbeflecktes Herz wird deine Zuflucht sein und der Weg, der dich zu Gott führen wird. Als die heiligste Jungfrau diese Worte sprach, so schreibt Schwester Lucia, öffnete sie wieder ihre Hände. Sehen Sie? Also die gefalteten Hände werden entfaltet und aufgetan, so wie auf der Medaille, und erteilte uns zum zweiten Mal den Widerschein dieses unermesslichen Lichtes. In diesem sahen wir uns wie eingetaucht in Gott. Theologisch großartig, nicht? Kann kein Theologe besser ausdrücken als sie. Dieses ganz in Gott eintauchen. Das erste Mal wurden wir in Gott eingetaucht bei der Taufe. Taufen und tauchen ist ein und dasselbe. Eingetaucht in den Vater und in den Sohn und in den Heiligen Geist. Dieses Eintauchen in die Dreifaltigkeit Gottes. Die jetzt heilig gesprochene Karmelitin Elisabeth von Dijon, Elisabeth von der heiligsten Dreifaltigkeit, Kates, hat das so schön erkannt und hat immer gesagt, meine drei, Vater, Sohn, Heiliger Geist, meine drei. Also wir werden in unsere drei oder in meine drei eingetaucht. Das haben sie erlebt. Wir sahen uns wie eingetaucht in Gott. Jacinta und Francesco schienen in jenem Teil des Lichtes zu sein, das sich zum Himmel erhob, und ich in dem, der sich auf der Erde ausstrahlte. Also sie bleibt im Lichte Gottes auf Erden und die werden in das Licht Gottes gehoben. Wunderbar. Von der rechten Hand unserer lieben Frau, vor der rechten Hand unserer lieben Frau, befand sich ein Herz, das von Dornen umgeben war. Manchmal werden die Fatima-Statuen auch mit diesem Herzen dargestellt. Unsere hier ist ohne dieses Herz, aber Sie können mir jetzt dazu denken. Also vor der rechten Hand war dann das von Dornen umgebene Herz. Und Lucia schreibt, vor der rechten Hand unserer lieben Frau befand sich ein Herz, das von Dornen umgeben war, die in dieses hineingestoßen waren. Ja? Maria hat viel Dornenvolles erleben müssen hier auf dieser Erde. Und wohl das Schwerste war das Herz, das ihre Seele durchdrang. Lukas Evangelium. Der greise Simeon, deine Seele aber wird ein Schwert durchdringen. Das war die Stunde unter dem Kreuz, wo dann Jesus starb und sie wurde dem Johannes anvertraut. Anstelle des göttlichen Sohnes hat sie dann den Jünger, den Jungfräulichen, den Lieblingsjünger Jesu, den priesterlichen Johannes empfangen. Frau, siehe dein Sohn. Wie ein Schwert wurde sie von ihrem sterbenden Jesus abgetrennt. Wie durch ein Schwert. Lucia sagt, wir verstanden, dass es das unbefleckte Herz Mariens war, gelästert durch die Sünden der Menschen und das um Sühne bat. Also gelästert durch die Menschen, dass es um Sühne bat. Und da ist es eben wichtig, dass wir die fünf Samstage, die fünf ersten Samstage des Monats eben auch als Sühne-Samstage verstehen. In der Nacht vom 29. auf den 30. Mai 1930, also vor 86 Jahren, in der Kapelle begegnet Lucia wieder der Gottesmutter. Und er bittet diese 5 ersten Monatssamstage. Und da möchte ich Ihnen jetzt noch einmal vorlesen, wie schon gestern kurz, worum es da in dieser Sühne geht. Sie sagt, als ich in der Nacht vom 29. auf den 30. Mai 1930 in der Kapelle für einige Zeit unserem Herrn begegnet bin und der Herr mir von dieser Angelegenheit sprach, fühlte ich mich plötzlich im Innersten meines Herzens ergriffen von der göttlichen Gegenwart, und wenn ich mich nicht irre, war es dies, was mir geoffenbart wurde. Meine Tochter, der Grund ist einfach. Es gibt 5 Arten von Beleidigungen und Lästerungen gegen das unbefleckte Herz Mariens. Schauen Sie jetzt auf das Herz, schauen Sie auf die Dornenkrone, schauen Sie auf die Dornen, die in das Herz hineindringen, und denken Sie auch an die Weissagung des Greisen Simeon, durch deine Seele wird ein Schwert dringen, oder deine Seele wird ein Schwert durchdringen. Und jetzt kommen diese 5 Lästerungen gegen das unbefleckte Herz Mariens. Erstens, die Lästerungen gegen die unbefleckte Empfängnis. Das geht so weit, dass ja jetzt der 8. Dezember, der als österreichischer Nationalfeiertag eingeführt wurde, als Dank, dass die Mutter Gottes uns von den alliierten Mächten 1955 befreit hat. Extra hat damals Pater Petrus Pavlicek die österreichische Bundesregierung aufgefordert, doch wieder den 8. Dezember als Feiertag einzuführen. Und dann wurde es eingeführt als Dank an die Mutter Gottes, dass sie uns befreit hat. Damals, ja, wie Österreich auf 4 Nationen aufgeteilt war und Wien auch ganz aufgeteilt war. Es waren damals diese 4 Nationen, Amerika, Russland, England und Frankreich. Hier war, glaube ich, russische Zone wahrscheinlich, oder? Was war da im Burgenland? Wer weiß das noch? Niemand weiß es mehr. Gut. Die Lästerungen gegen das unbefleckte Empfängnis. Zweitens, die Lästerungen gegen ihre immerwährende Jungfräulichkeit. Was heißt immerwährende Jungfräulichkeit? Maria war Jungfrau vor der Geburt, in der Geburt und nach der Geburt. Das heißt, Maria hat nur einen einzigen Sohn geboren, aber als Mutter und Jungfrau zugleich, und ihre Jungfräulichkeit wurde nicht aufgehoben. Jesus ist aus ihr hervorgegangen wie ein Lichtstrahl durch ein Glas, sagen die Kirchenlehrer so schön, oder ein schöner Vergleich wie der Auferstandene aus dem Grab, nicht? Der Auferstandene ist auch aus dem Grab hervorgegangen. Und so ist sie als unverletzt geblieben als Jungfrau, und Jesus geht aus ihr hervor, wie aus dem Grab, beziehungsweise wie ein Lichtstrahl durch das Glas. Dritte Lästerung, die gesühnt werden muss, die Lästerungen gegen ihre Gottesmutterschaft, wird heute oft geleugnet. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Dabei sagt schon Elisabeth, nicht die heutige Elisabeth, sondern die Mutter von Johannes dem Täufer, die Frau des Zacharias, die Elisabeth sagt, wie kommt es mir zu, dass die Mutter Gottes, die Mutter meines Herrn zu mir kommt. Also schon Elisabeth hat sie als Gottesmutter erkannt. Also alle Lästerungen gegen ihre Gottesmutterschaft, indem man sich auch weigert, sie als Mutter der Menschen anzuerkennen. Maria, die Mutter wirklich aller Menschen. Und daher können sie alle Menschen ihr anvertrauen. Natürlich auch Buddhisten und Muslime und Hindi und so weiter. Alle Weltreligionen. Dann vierte Lästerung, die Lästerungen jener, welche versuchen, in den Herzen der Kinder Gleichgültigkeit, Verachtung oder gar Hass gegen die himmlische Mutter zu säen. Heute wird sogar auch oft im kirchlichen Bereich Maria den Kindern weggenommen. beziehungsweise nichts erzählt von ihr. Ich kann mich erinnern, dass ich Beichte gehört habe im Badener Gymnasium, nicht? Matura-Klasse, waren Buben und Mädchen, Biondeck-Klasse in Baden. Gymnasium, Matura-Klasse, 17-jährige, 18-jährige Burschen und Mädchen. Und die haben gebeichtet, haben sich sehr schön gebeichtet, gut vorbereitet. Und dann habe ich gesagt dem ersten Mädchen, als Buße bete ein Gegrüßet seist du Maria zur Vertiefung deines Glaubens und ein zweites zur Vertiefung deiner Hoffnung auf das letzte Ziel und ein drittes Ave Maria, um die Liebe in deinem Herzen zu entzünden, der uns den Glauben vermehren, der uns die Hoffnung stärke, der uns die Liebe entzünde. Und beim zweiten Mädchen habe ich es auch gesagt, beim dritten auch. Und jedes Mädchen hat gesagt, ich kann das Ave Maria nicht, ich kann das Gegrüßet seist du Maria nicht. Dann habe ich es mit ihr gebetet und gelernt, habe ihr einen Zettel gegeben, 18 Jahre. Und dann im Professorenzimmer habe ich dann die Religionslehrerin gefragt, sagen Sie mal, die Mädchen mit 17, 18, die Maturantinnen, die können ja nicht einmal das Gegrüßet seist du Maria beten. Und dann hat sie gesagt, das kann ich auch nicht. Ne? Dann war mir alles klar. Naja, sicher. Und da müssen wir beten, nicht? Das ist nicht eine Sache, dass man jetzt schimpft, sondern jetzt betet für die Religionslehrer, dass sie die Mutter Gottes nicht ablehnen und dass sie wieder zu Maria finden. Und das ist der vierte Herz-Maria-Sühne-Samstag, die Lästerungen jener, welche versuchen, in den Herzen der Kinder Gleichgültigkeit, Verachtung oder gar Hass gegen die himmlische Mutter zu säen. Der böse Feind sät den Hass und die Verachtung und die Gleichgültigkeit. Am gefährlichsten ist die Gleichgültigkeit, nicht? Denen war es ja nicht gleichgültig, sondern die waren froh, dass sie es endlich gelernt haben. Und die können es jetzt in Baden. Ich habe neulich wieder eine getroffen. Ah, sind Sie der Pater, der mir das gegrüßet, seist du Maria, beigebracht und gesagt, ja, da bin ich. Jetzt habe ich schon 3 Kinder, die können das schon. Hab ich gesagt, wie alt sind Sie denn? 5 Jahre, die beten schon mit mir. Sehen Sie, die lernen es jetzt von der Mama. Geht schon gut weiter, nicht? Neulich war ich, dann sage ich nicht, wo das war. Jedenfalls habe ich einem Kind eine wunderbare Medaille gegeben und erklärt und gesagt, und diese Medaille sollst du weiter schenken, eine behältst du und eine zweite verteilst du. Und das Kind war ganz begeistert und ein Priester ist zu mir gekommen, der sagt, das kann man nicht machen, einem kleinen Kind eine Medaille geben und sagen, es soll verteilen, das ist ja ein missionarisches Aufzwingen von Gnade, nicht? Das kann man nicht machen, das ist eine Missionsmethode, die veraltet ist. In dem Moment kommt dieses kleine Kind, also mit der zweiten Medaille in die Sakristei und übergibt dem Priester die Medaille. Er nimmt sie in die Hand, ganz überrascht, sagt, weißt du, der Pater Bernhard hat gesagt, ich soll es verteilen. Und dann war der Priester schon rot. Und du musst jetzt immer beten, oh Maria, ohne Sünde empfangen. Bitte für uns, die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen. Wenn du es nicht kannst, es steht drauf. Wirklich. Und dann wollte er schon gehen und gesagt, Moment, du musst es noch umdrehen. Der Pater Bernhard hat gesagt, da hinten drauf. Herz Jesu, Herz Maria und die 12 Sterne für die 12 Apostel, damit du dich auskennst. Das Kind war ja. So quasi, naja, so einem armen Pfarrer muss man helfen. Es war köstlich. Also das hätte filmreif, ja. Ich sag's euch nur, Kinder sind die besten Missionare, gell? Und es war so überzeugend, dass der hat wirklich dann nachher Tränen in den Augen gehabt. Und dann hat er gesagt, Pater Bernhard ist schon recht. Es war ihm klar, nicht? Es war ihm klar. Wir sind in unserer Zeit sehr gefährdet, ja, gleichgültig gegenüber dem Himmel zu werden. Ja? Es gibt eine gewisse vom Teufel eingeträufelte Gleichgültigkeit. Ja? Wurstigkeit nennt man das bei uns, nicht? Das ist mir alles wurscht. Gleichgültig, Wurstigkeit. Und die kann sehr gefährlich sein. Kann auch eine Sünde sein, nicht? Dann der fünfte Samstag, die Schmähungen jener, welche sie direkt in ihren heiligen Bildern und Statuen misshandeln. Nicht? Auch Maria kann auch in Bildern und Statuen und in sogenannten Kunstwerken, entarteten Kunstwerken, misshandelt werden. Dies, meine Tochter, ist der Grund, warum das unbefleckte Herz Mariens mich bewegt hat, diese geringe Sühne zu verlangen. Also es ist Jesus Christus, der von der Lucia 1930 die Sühne für Maria verlangt, für seine Mutter. Ne? Verstehen Sie? Das wird auch vergessen. Jetzt versteht man es auch. Ne? Also es ist Jesus, der seine Mutter liebt, und Maria, die ihren Sohn liebt. Und weil Jesus seine Mutter liebt und sieht, dass sie auf Erden oft geschmäht und misshandelt und verachtet wird, und ja, dass sie eben auch gelästert wird, die Lästerungen, ja, deswegen bittet Jesus, die fünf Söhne Samstage zu halten, um seine Mutter wieder richtig zu ehren. Und auf diese Weise auch ihn, das geht Hand in Hand. Also wenn man es so richtig versteht, dann glaube ich, wird es auch unser Anliegen werden. Ja, interessant ist auch, dass er sagt, in Anbetracht dessen, meine Barmherzigkeit zu rühren, den Seelen zu vergeben, die das Unglück gehabt haben, meine Mutter zu beleidigen. Also dann erlangen auch alle bei Jesus Barmherzigkeit. Und du, Lucia, sagte Jesus zu ihr 1930, du, Lucia, bemühe dich ohne Unterlass durch deine Gebete und deine Opfer, meine Barmherzigkeit für diese armen Sünder und Seelen zu rühren. Und da geht's dann Hand in Hand zur Schwester Faustina. Das war 1930 und Faustina ist 1938 gestorben. Also Sie sehen die Parallele auch zwischen Faustina Kowalska und Lucia von Fatima. Es geht immer Hand in Hand. Diese Parallele ist klar zu ziehen. Der 13. Juli. Am 13. Juli 1917 ist wieder die Gottesmutter Maria in Fatima erschienen. Im Zyklus der sechs Erscheinungen ist die vom 13. Juli die wichtigste Erscheinung. An diesem Tage vertraute die Gottesmutter Lucia, Francisco und Jacinta ein großes Geheimnis an und befahl, dieses niemandem zu offenbaren. Die Seherkinder bewahrten dieses Geheimnis aus drei verschiedenen Teilen bestehend ganz treu. Selbst die Todesdrohungen, mit denen der freimaurerische Bezirksvorsteher, Sie sehen, auch die Freimaurerei war damals schon in Portugal verbreitet. 1717 haben wir gehört, die erste Loge in London. 1917 war natürlich schon längst in Portugal auch eine Loge. Ich habe jetzt eine Zahl bekommen, 11 Millionen gehören offiziell zur Freimaurerschaft. Also es ist gar nicht zu weniger. Selbst die Todesdrohungen, mit denen der freimaurerische Bezirksvorsteher die erst 7-, 9- und 10-jährigen Seherkinder bei ihrer Entführung am 13. August 1917 unter rohen psychischen Druck setzte, konnte diese nicht zum Ausplaudern des Geheimnisses bewegen. Erst nach 24 Jahren, also im Jahre 1941, das ist dann schon die Zeit des Zweiten Weltkrieges, ja, griff Lucia, die in der Zwischenzeit in Orden stand, eben als Karmelitin in Coimbra in Portugal eingetreten war, im Gehorsam gegen den Bischof, erinnern Sie sich, der Gehorsam gegenüber dem Bischof ist wichtig, zur Feder, das heißt im Auftrag des Bischofs hat sie aufgeschrieben und brachte beim Abfassen ihrer dritten und vierten Erinnerung die ersten beiden Teile des Geheimnisses von Fatima zu Papier. Veröffentlicht wurde das erste und das zweite Geheimnis auf Befehl von Papst Pius XII. Im Jahre 1942, eben wie diese große Wende kam im Zweiten Weltkrieg und wie auch die Weihe an das unbefleckte Herz Mariens durch Papst Pius XII. Durchgeführt wurde, mit einer Radioansprache verbunden. Anlässlich des 25. Jubiläums der Erscheinungen, also 1942, 25 Jahre Fatima. Jetzt sind es bald nächstes Jahr 100. Und das dritte Geheimnis wurde am 26. Juli 2000. Sie erinnern sich jetzt. Am 26. Juli 2000 vom Vatikan veröffentlicht. Der 26. Juli ist das Fest der Eltern Mariens, ja, und der Großeltern von Jesus, Joachim und Anna, heilige Oma, heilige Opa. Am Beginn ihrer Erscheinungen an jenem Tag, nämlich am 13. Juli 1917, sprach Maria: Opfert euch auf für die Sünder und sprecht oft, besonders so oft ihr ein Opfer bringt, O Jesus, aus Liebe zu dir für die Bekehrung der Sünder und zur Genugtuung oder Sühne für die Beleidigungen, die dem unbefleckten Herzen Mariens zugefügt werden. Das war das Aufopferungsgebet der Kinder. Das steht meistens auf den Fatima-Statuen, wenn sie als Wandermutter Gottes in die Häuser getragen wird, steht das meistens angeschrieben, dieses Aufopferungsgebet. O Jesus, aus Liebe zu dir, für die Bekehrung der Sünder und zur Genugtuung, zur Sühne, für die Beleidigungen, die dem unbefleckten Herzen Mariens zugefügt werden, opfere ich alles auf, meine Leiden, meine Freuden, die Alltagslasten, alles, was ich bin und alles, was ich habe. Alles, was ich habe. Und alles, was ich bin, alles, mein Herr, geb ich für dich hin, vor dich hin. Sehen Sie, das können Sie singen, das geht auch. Wenn Sie singen, ist es schon leichter, nicht? War neulich einmal im zweiten Bezirk bei einer Bekannten und wie ich in die Küche hineingegangen bin, hat sie auf der Küchentür das Lied Alles, was ich habe. Ja, man kann Gott finden auch zwischen den Kochtöpfen des Alltags, sagte Theresia von Avila, nicht? Ja? Auch die Mutter Gottes hat nicht den ganzen Tag Magnificat gesungen, sondern sie musste auch kochen, waschen, bügeln und aufräumen und putzen. Ja? Alles, was ich habe und alles, was ich bin, gebe ich für dich hin. Vielleicht hat sie manchmal Kardinalschnitten. Also nach dem, wie die gut schmecken, müsste sie damals auch schon gegeben haben. Denn es heißt ja, du süße Jungfrau Maria. Ja, aber man muss sich das auch vorstellen, muss ja auch süße. Die Fatima-Kinder haben ja Wasser mitbekommen, wenn sie die Schafherde, die Schafe gehütet haben, die Schafherde aufgepasst haben, die Hirtenkinder, haben sie Wasser mitbekommen. Und da haben sie so Zucker hineingegeben, Zuckerwasser. Und dann, wenn sie besonders für die Sünder aufopfern wollten, haben sie den Zucker weggelassen. Das ist auch so einmalig, oder? So ähnlich wie man Kaffee dann ohne Zucker und so. So wie es mir macht. Das hat man früher alles gelernt, was selbstverständlich. Meine Großmutter war da immer sehr, am Freitag hat man alles nur ohne Zucker und so weiter und ohne Fleisch und so weiter und so weiter. Sie erinnern sich, ne? Und da hat man immer alles aufgeopfert. Ne? Und wenn man dann gesagt hat, Oma, dürfen wir jetzt noch eine Stunde spielen gehen? Heute ist Freitag, heute tun wir beten. Ne? Und da hat man gewusst, dass Freitag ist. Oft hat man es ja nicht so gewusst, aber sie hat es dann gesagt. Ne? Und das war eigentlich ganz gut, dieses Opfer bringen, dieses Aufopfern, das muss man ja lernen, nicht? Und heute ist das obsolet, nicht? Rundum wohlfühlen ist das Wichtigste, nicht? Aber das ist nicht, was Jesus sagt. Wer mein Jünger sein will, verleugne sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Jesus hat nicht von einer Fun- und Wellness-Gesellschaft gesprochen. Und Christentum ist kein Wellness-Hotel, wo man sich rundum wohlfühlt. Und er hat interessanterweise nicht durch Predigten und auch nicht durch Wunder die Welt erlöst, sondern durch Leiden. Das muss man immer wissen, nicht? Also sein Leiden, sein Durchtragen, sein Durchleiden, sein Opfern, sein sich selbst verschenken bis zum letzten Blutstropfen, das hat uns erlöst. Nicht seine Wunder. Ja? Weil er hätte können durch ein Wunder alles ja, retten. Nein, er hat bewusst diesen Weg gewählt, durch Leiden und Kreuz und Tod hindurch, auch noch den Tod auf sich genommen, freiwillig aus freien Stücken. Und dadurch geschieht die Erlösung. Das noch Größere als das Böse in der Welt. Das Böse und das Üble und der Satan und die Sünde werden besiegt durch die noch größere Liebe. Und die noch größere Liebe zeigt sich eben im Leiden, im Opfern, im Hingeben, im Blutverströmen, in der Lebenshingabe. Keine größere Liebe gibt es als die, wenn einer sein Leben hingibt für die Sünder, aber auch sogar für die Feinde. Denn er gibt es ja auch für die Feinde hin. Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an, sagt dann Stephanus bei der Steinigung. Das nur um klarzulegen, ja, worum es geht. O Jesus, aus Liebe zu dir, für die Bekehrung der Sünder und zur Genugtuung, zur Sühne für die Beleidigungen, die dem unbefleckten Herzen Mariens zugefügt werden. Sie sehen, die Sonne kommt herein, das ist kein Wunder, denn jetzt wird's hell. So, dann kommt die Botschaft von Fatima zu dem ganzen Ernst. Maria sagt am 13. Juli 1917, ich gewähre euch Hirtenkindern für kurze Zeit einen heilsamen Blick auf das Feuer der Hölle. Neulich hat eine Lehrerin zu mir gesagt, wir haben jetzt vom Schulamt den Auftrag bekommen, wir dürfen auf alle Fälle in der Schule, beim Schulunterricht, nicht von der Hölle erzählen. Habe ich gesagt, ich darf Sie beruhigen, die Mutter Gottes höchstpersönlich hat Kindern mit 8 Jahren und 10 Jahren in Fatima nicht nur von der Hölle erzählt, sondern sie ihnen gezeigt. Ja? Also aufpassen. Natürlich in der richtigen Weise. Nicht nur die Hölle zeigen, sondern auch das Mittel dagegen. Aber sie hat ihnen einen heilsamen Blick auf das Feuer der Hölle gewährt. Denn, sie hat jetzt ihnen erklärt, mein göttlicher Sohn Jesus Christus hat wiederholt von der Hölle gesprochen. Und das ist richtig. Matthäus Evangelium 3,12, 5,22, 15,40, um nur ein Evangelium zu zitieren. Aber auch im Lukas Evangelium im 18. Kapitel, im 23. Kapitel, im Markus Evangelium im 9. Kapitel, immer wieder spricht Jesus ausdrücklich vom Höllenfeuer und von der Hölle. Daher, o mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle und führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Sie sehen, dieses Gebet von Fatima bleibt ja auch nicht bei der Hölle stecken, sondern geht dann weiter zur Barmherzigkeit und zur Rettung. Ja? Also es ist nicht ein Blick in die Hölle, um jetzt Angst zu bekommen und womöglich dann vor Angst und Schrecken zu vergehen, sondern im Gegenteil, um den Ernst der Situation zu erkennen und gerettet zu werden, zum Heil zu finden, um die Barmherzigkeit Gottes zu erlangen. Ja? Also es geht nicht um das Dunkel, sondern ums Licht. Es geht um den Kontrast zwischen Finsternis und Licht. Und es geht um die Rettung und um die Barmherzigkeit. Aber auch darum, mit einem heilsamen Blick, mit einem heilsamen Blick in die Hölle, den Ernst der Situation zu erkennen. Den Ernst der Lage. So wie es in Österreich immer heißt, die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Das ist richtig. Und nicht umgekehrt. Die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst zu nehmen. Es ging Maria nicht darum, die armen Seherkinder in Angst und Schrecken zu versetzen. Das muss man schon sagen. Und da muss man den Pädagogen recht geben. Ich darf nicht von der Hölle sprechen, um der Kind in Angst und Schrecken zu versetzen. Also mit der Hölle drohen und sagen, du kommst jetzt in die Hölle. Das wäre falsch. Denn dann werden ja Kinder in Angst und Schrecken versetzt. Sondern im Gegenteil. Vor der Hölle bewahren und ihnen das Licht zu zeigen und den Ernst der Situation aufzuzeigen, aber die Barmherzigkeit als Ziel aufzeigen. Um deutlich werden zu lassen, dass in der jetzigen Zeit Gott in seiner Barmherzigkeit die Rettung der Seelen in besonderer Weise von der Mittlerschaft Mariens abhängig gemacht hat. Schwester Lucia hat diese Vision in ihrer vierten Erinnerung, das heißt in ihrer Aufzeichnung, folgendermaßen geschildert. Bei diesen letzten Worten öffnete Maria aufs Neue die Hände, wieder das Öffnen der Hände, wie in den zwei vorhergehenden Monaten. Der Lichtschein schien die Erde zu durchdringen und wir sahen gleichsam ein Feuermeer, und eingetaucht in dieses Feuer die Teufel und die Seelen, als ob sie durchscheinend schwarz- und bronzfarbig glühende Kohlen in menschlicher Gestalt wären, die in diesem Feuer schwammen, emporgeschleudert von den Flammen, die mit Rauchwolken aus ihnen selbst hervorschlugen. Wenn sie in ein Kohlenfeuer schauen, das angezündet wird, dann kennen Sie das, das sind diese glühenden Kohlen. Dieses Bild wird hier auf die Menschen, auf die Seelen angewandt. Karl Rahner hat einmal sehr schön über Visionen und Offenbarungen eine Abhandlung geschrieben in den Questiones Disputate und da sagt er, logischerweise kann Lucia nichts anderes tun als ihre Assoziationen, das heißt, was sie selbst erlebt und erfahren hat, mit diesem Ereignis vergleichen. Und sie hat natürlich oft auch in ein Feuer geschaut und dort die glühenden Kohlen gesehen, wie sie da prasseln und das hat sie dann eben als Vergleichspunkt genommen für ihre Schilderung. Sie fielen nach allen Seiten wie Funken bei gewaltigen Bränden, schwerelos und ohne Gleichgewicht. Unter Schreien und Heulen vor Schmerz, vor Verzweiflung, was uns erhaben und erbeben und erstarren ließ. Also die Kinder erbebten und erstarrten und dieses Heulen und Zähneknirschen finden Sie bei Jesus auch nicht. Ja? Dort werden Sie heulen und mit Zähneknirschen kennen Sie. Ja. Die Teufel unterschieden sich durch die schreckliche und scheußliche Gestalt widerlicher, unbekannter Tiere. Also, heuer habe ich bei Halloween daran gedacht. Nicht? Gibt's heute alles da. Heute werden ja die Kinder nicht durch Fatima die Hölle geschenkt, sondern sowieso durch Halloween. Also bitte schauen Sie sich einmal diese Sachen an, die da in jedem Libro verkauft werden. Ne? Wenn Sie zum Libro gehen, gleich bei der Kasse, haben Sie die gesamten Halloween-Masken und das sind also noch ärger als Schirchberchten. Ne? Die Schirchberchten sind schon Schirch, ne? Aber die sind noch hässlicher. Und dann noch die Clown-Masken mit zusätzlichen schrecklichen. Also, und das für kleine Kinder. Also, ich möchte wissen, das ist erlaubt und das andere nicht. Von der Hölle sprechen. Bitte? Ja. Von Nikolaus fürchten sie sich, nicht? Ja. Dann darf man nicht, Nikolaus darf man nicht bringen, aber das darf man ja. Also, das ist die perverse Gesellschaft. Die Teufel unterschieden sich durch die schreckliche und scheußliche Gestalt widerlicher, unbekannter Tiere, das kennen Sie, sie waren alle durchscheinend von schwarzer, glühender Kohle, wie schwarze, glühende Kohle. Da haben Sie dieses Bild, wenn man ins Feuer schaut. Erschrocken und wie um Hilfe bittend erhoben wir den Blick zu unserer lieben Frau. Sehen Sie, es geht also nicht, dass man nur in die Hölle schaut, sondern es geht vor allem darum, dass man auf Maria schaut. Der Kontrast ist wichtig. Auf sie schauten, wir schauten auf Maria, die voll Güte und Traurigkeit zu uns sprach. Ihr habt jetzt die Hölle gesehen, wohin die Seelen der armen Sünder kommen. Um sie zu retten, will Gott die Andacht zu meinem unbefleckten Herzen in der Welt begründen. Wenn man tut, was ich euch sage, werden viele Seelen gerettet werden und es wird Frieden sein. Also das Ziel ist der Friede, das Ziel ist das ewige Heil. Ich werde kommen und die Weihe Russlands an mein unbeflecktes Herz verlangen. Schauen Sie, das war am 13. Juli 1917. Und ich werde die Sühnekommunion am ersten Samstag des Monats erbitten. Also schon bei dieser Erscheinung und dann 1930 durch Jesus. Wenn man meine Bitten erfüllt, wird sich Russland bekehren und es wird Friede sein. Wenn nicht, so wird Russland seine Irrtümer in der ganzen Welt verbreiten, ist leider dann geschehen, und Kriege und Verfolgungen der Kirche hervorrufen. Stalinismus war ganz grausam. Meine Cousine, die Schwester Zdenka Schelingowa, ist auch dem furchtbaren Verfolgung des Stalin zum Opfer gefallen und am 31. Juli 1955 in Bratislava gestorben. Sie wurde Gott sei Dank dann durch Johannes Paul II. 2003 in Bratislava selig gesprochen. Und jetzt, wenn es alles gut geht, ist der Heiligsprechungsprozess schon eingeleitet. Also, wenn ich noch ein bisschen lebe, kann ich auf Erden noch die Heiligsprechung meiner Cousine erleben. Halleluja! Sehen Sie, am Ende wird mein unbeflecktes Herz siegen. An ihr, an der Zdenka, sehe ich das. Wieso kommt das? Die Schwester Zdenka, ihre Großmutter und meine Großmutter waren Geschwister. Also, laut Abt Gregor Henkel Donnersbach ist sie eine Cousine zweiten Grades. Josef Doppelhoff, stimmt das? Ja, Cousine zweiten Grades. Ja. Aber das ist, da muss man immer etwas Experten in der Genealogie, in der Familiengeschichte. Aber Cousine zweiten Grades sagt man nicht. In der Steiermark hat mir jemand einmal das so erklärt. Geschwisterkindskind. Sehr alles klar. Ein Geschwisterkindskind. Also, ich war total ergriffen. Und diese Schwester Zdenka, sie war Kreuzschwester, barmherzige Schwester vom Heiligen Kreuz, die hat eben in der Zeit der stalinistischen Verfolgung, 1950 wurden alle religiösen Häuser in den kommunistischen Staaten, auch in der Slowakei, aufgehoben und die jungen Priester eingesperrt. Diese jungen Priester kamen dann, wenn sie krank wurden, im Gefängnis ins Spital und da hat sie ihnen zur Flucht verholfen. Und deswegen ist sie dann furchtbar gefoltert worden und grausamst behandelt worden. Und an den Folgen dieser grausamen Behandlung ist sie dann schließlich 1955 verstorben. Liebe Schwester Zdenka, du hängst auch zusammen mit dem Geheimnis von Fatima und mit Russland und mit den Irrtümern des Kommunismus. Ja, die Mutter Gottes hat es gesagt, wenn meine Bitten nicht erfüllt werden, dann wird Russland seine Irrtümer in der Welt verbreiten und Kriege und Verfolgung in der Kirche hervorrufen. Und jetzt, die Guten werden gemartert werden. Haben Sie es. Der Heilige Vater wird viel zu leiden haben. Und da müssen wir jetzt gleich einen Sprung machen auf den 13. Mai, wer weiß es, 1981, richtig. 13. Mai 1981. Ich habe damals mich auf mein Doktorat vorbereitet und weiß noch genau, wie das damals war. Generalaudienz auf dem Petersplatz in Rom, ein Thronstuhl, so ein schöner Sessel, war schon für den Heiligen Vater vorbereitet und er ist immer vorher, wie auch der jetzige Papst, mit einem Jeep durch die Menge gefahren und hat viele gesegnet, Kinder aufgehoben und geküsst und so weiter, wie es halt heute auch üblich ist. Und da kommt Papst Johannes Paul II., Karol Wojtyła, kommt er zu den Cancelli, das sind diese aufgestellten Holzabsperrungen, in Rom werden sie Cancelli genannt, und auf der rechten Seite die Kolonnaden mit der Scala Regia. Und dort ist der Attentäter Ali Aksa gestanden, ein Türke, der von einer Geheimorganisation, Grauer Wolf heißt interessanterweise, ja, gedungen wurde. Dahinter stand, hat man nachher geforscht, der bulgarische Geheimdienst und natürlich auch der sowjetische KGB. Und er schoss mit einem Revolver dreimal. Interessanterweise hat eine Kugel eine Frau getroffen, die auch in der Menge war. Die andere Kugel ist durch den Leib des Papstes hindurchgegangen. Und eine dritte hat seinen kleinen Finger verletzt. Das hat man erst später entdeckt. Da hat man dann schnell den Finger eingebunden. So war die Abfolge. Also drei Schüsse, alles aufgebracht. Die Kugel, die durch den Papst hindurchgegangen ist und blutig war, die hat dann der Sekretär von Johannes Paul II., Dziwisz Nikolaus, aufgehoben und in ein Tuch genommen und aufbewahrt. Und diese Kugel befindet sich jetzt in der Krone der Mutter Gottes von Fatima. Weil der Papst gesagt hat, eine Kugel, ja, wurde mir zum Unheil durch meinen Leib geschossen und eine Hand, nämlich die des Ali Aksa, hat diese Kugel abgefeuert und eine andere Hand hat die Kugel gelenkt. Denn interessanterweise wurde diese Kugel wirklich gelenkt im Leib, im Leib des Papstes. Und zwar so, dass sie an der Aorta und an den wichtigsten Organen vorbei gelenkt wurde. Und dann hinaus. Also das war die himmlische Regie unserer lieben Frau von Martin. 13. Mai 1981, 17:17 Uhr. Und da sehen viele die Zeit, da sehen viele, sie erinnern sich, 17:17 Uhr, die Freimaurerloge. Also da sehen sie auch die ganzen Angriffe der glaubensfeindlichen Mächte und Gewalten gegen die Kirche drinnen. Ja? Das ist alles interessant. Natürlich hat das dann Karol Wojtyła, der Papst, studiert und ist ein Jahr später nach Fatima gereist, 13. Mai 1982, hat dort das erste Mal dann die Weihe an die Gottesmutter vollzogen, als Dank, dass sie ihn am Leben ließ und dass sie ihm das Leben gerettet hat. Maria, die Lebensretterin. Ich schließe, damit wir dann wieder unsere Pause haben. Der Heilige Vater wird viel zu leiden haben. Das sagte sie am 13. Juli 1917. Ich habe Ihnen jetzt das eine Leiden des Heiligen Vaters gesagt. Er hatte dann später noch viel gelitten. Nicht? Also es ist ihm kein Leid erspart geblieben. Nur er ist am Leben geblieben, um zu leiden. Nicht? Mehrere Nationen werden vernichtet werden. Am Ende wird mein unbeflecktes Herz triumphieren. Der Heilige Vater wird mir Russland, das sich bekehren wird, weihen, und der Welt wird eine gewisse Zeit des Friedens geschenkt werden. Ave, Ave. Wir halten jetzt die Pause und ich glaube, es gibt noch Verlautbarung.